Katrin, was heißt Lit?
Lit ist ein englisches Wort für angezündet. Also wenn man etwas anzündet, light, also to light your fire, I light your fire, dann ist die Zustandsbeschreibung, das Feuer ist an, the fire is lit. Es ist angezündet. Aber es ist eigentlich nur statt super toll,
mega,
mega cool,
so ein, so ein neues Wort.
Lit. Genau.
Sagen wir das jetzt auch?
Es ist noch nicht so ganz in meinen Sprachgebrauch reingeflutscht, muss ich sagen.
Aber vielleicht nach dieser Folge lakonisch elegant.
Es geht um Ernährung, um Lifestyle, um Mindset, um Medizin und um Sport.
Ab 100.000 gilt man als in irgendwelchen Bereichen der Werbebranche als potenzieller Influencer.
Als ich 100.000 Abonnenten geknackt habe bei YouTube, habe ich ein Video hochgeladen, das hieß, was bedeutet Reichweite?
Ich glaube, ein wichtiger Faktor ist tatsächlich eben diese vermeintliche Authentizität oder die von den Followern empfundene Verbundenheit.
Ihr habt die Power, ihr habt die Macht, ihr die Influencer, ihr müsst wirklich Positivität in die Welt setzen. Es gibt so viel Hass, ihr Hater da draußen. Stop hating!
Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant, der Kulturpodcast.
Hat sie recht, Heidi Klum. Stop hating.
Das wäre echt eine tolle Welt, wenn alle aufhören würden zu hassen. Aber das ist, glaube ich, auch eine sehr utopische Welt. Hier ist übrigens Katrin Rönicke.
Und hier ist Christine Watti. Guten Tag. Litter Shit. Nee, Mann, das ist jetzt, wir machen uns, ich mache mich total zum Affen mit diesem Lit. Aber ich finde, das haben wir von den About You Awards, von denen ihr vielleicht auch gehört habt, bei denen es trotz dieser Aufforderung von Heidi Klum einfach mal aufzuhören zu hassen, zu riesen Auseinandersetzungen danach kam.
Hasswellen. Also ich würde schon sagen, es gab danach auch tatsächlich sehr viel Hass. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, nämlich was für einen Einfluss haben eigentlich diese Influencer auf uns, auf unsere Debatten, unsere Gesellschaft und die Medien.
Weil man natürlich irgendwie von außen denken kann, ach Gott, Osterwochenende, alle Leute mit Smartphone haben sich vielleicht kurz gelangweilt und sind irgendwie in diese ganze Diskussions-Nicht-Kultur eingestiegen, die ja auf einmal wirklich von ganz, ganz vielen Geschichten handelte. Gar nicht nur von der Auseinandersetzung zwischen einer komödiantischen Comedian namens Inessa Amani und einer Fernsehkritikerin namens Anja Rützel. Ich glaube, wir müssen es nochmal erzählen.
Ich glaube, es stand mittlerweile wirklich in
jedem
Überartungen im Internet. Es ist so oft schon aufgearbeitet, erzählt und sich damit auseinandergesetzt worden. Sparen wir es uns?
Ja, oder ihr könnt es nachschlagen bei einer Suchmaschine eurer Wahl und ihr findet die ganze Geschichte. Wir gucken das an und auch gucken uns diese ganze Influencer- und Influencerinnen-Geschichte oder die Existenz an, um zu fragen, wie du ja schon gesagt hast, welchen Einfluss haben die und eben auch auf unsere mediale Öffentlichkeit. Und dafür haben wir natürlich unter anderem mit einer Influencerin, die sich aber selbst nicht ad hoc so bezeichnen würde, aber die einfach, glaube ich, in der Zählweise eine ist, gesprochen. Nämlich mit Mighty Nguyen Kim.
Ich kann gut nachvollziehen, wenn gerade jüngere Influencerinnen, Influencer sagen, ja, sie möchten kein Vorbild sein, das ist denen zu viel. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber man kann das nicht einfach ablegen. Man sollte sich zumindest bewusst sein, dass man sicherlich eine gewisse Vorbildfunktion einnimmt, ob man es will oder nicht.
Mai werdet ihr auf jeden Fall hören in diesem Podcast, weil man ja nicht nur einfach über Influencerinnen sprechen kann. Bist du eigentlich Katrin Rönicke? Du bist du keine?
Nein.
Bin ich eine?
Wir arbeiten dran.
Wir arbeiten dran in dieser Ausgabe lakonisch elegant. In der wir aber diese Frage, welchen Einfluss haben Influencerinnen und Influencer, natürlich wirklich mal kurz mal klären mussten. Also das, was wir schon gerade versucht haben. Bist du eigentlich Influencerin? Bin ich eigentlich Radiotante, Podcasterin? Ab wann ist man eigentlich Influencerin? Und wir haben zum Gespräch geladen René Agiga und Samira El-Wazil. Mit denen haben wir ein Gespräch aufgezeichnet vor dieser Aufzeichnung dieses Podcasts. René arbeitet im Deutschlandfunk Kultur, der ist Literaturredakteur, verantwortet auch eine Philosophiesendung und ist insgesamt Social Media und Gesellschaftsthemen affin und hat sich auch ziemlich reingestürzt in diese ganze Aufregung vom Wochenende und versucht zu ergründen, worum es eigentlich ging. Und
Samira El-Wazil ist eine Kulturwissenschaftlerin, hat aber auch Philosophie studiert. Wahrscheinlich euch bekannt als ehemalige Kandidatin der Partei Die Partei
und die vor allem auch für Übermedien eine Kolumne geschrieben hat, genau über diese ganzen Auseinandersetzungen in Social Media zwischen Instagram und Twitter und so weiter am Wochenende. Jedenfalls, die haben wir also geladen. Wir haben uns zusammengesetzt, nicht ganz alle drei an einem Ort. Samira war in München. Das heißt, es gibt am Ende dieses Gesprächs ein spektakuläres Ende des Gesprächs zu hören, weil wir unter Zeitdruck gerieten mit unserer Schalte nach München und haben aber wirklich total basic angefangen. Und zwar folgendermaßen. Okay, also liebe Gäste, wir wollen eigentlich gerne als allererstes von euch wissen, wie ihr denn jeweils Influencer oder Influencerin überhaupt definieren würdet. Was ist das eigentlich überhaupt genau? Samira, willst du anfangen mit der Wissensfrage?
Also meine ganz private Definition wäre recht banal. Jemand, der sehr viel Einfluss hat tatsächlich in einer digitalen Sphäre, vornehmlich Instagram oder auch die visuellen Medien, also auch YouTuber würde ich zum Beispiel oder TikTok-Menschen würde ich auch als Influencer bezeichnen. Aber wichtig als Faktor ist vor allem einfach die Möglichkeit einer Einflussnahme und eine gewisse Reichweite.
Was für eine Reichweite?
Das ist so schwer zu quantifizieren, ab wann man sagen würde, eine Reichweite ist relevant. Aber
ich habe vorhin was gelesen.
Ja, bitte, René. Wissen, Fakten, super.
100.000.
Nein.
Was?
Also vielleicht ganz kurz zu der Frage noch. Ich hänge immer sehr an Worten oder Wörtern und ich würde tatsächlich, für mich ist ein Influencer jemand, der Einfluss hat. Also so schlicht. Und dann hat es sich so eingebürgert, dass das eben so, wie Samira gerade sagte, gekoppelt ist an Marketing, Werbung und solche Sachen. Und tatsächlich versucht man das natürlich irgendwie zu quantifizieren. Und als ich das eben nach dieser Frage nachsurfte, stieß ich bei Wikipedia auf die Zahl, ab 100.000 gilt man als in irgendwelchen Bereichen der Werbebranche als potenzieller Influencer. Keine Ahnung, ob das stimmt. Und ganz sicher ist das von Plattform zu Plattform noch ein bisschen anders. Aber genau, die Zahl scheint auch wichtig zu sein.
Was haben wir denn noch zu dem Thema Influencer zu sagen? Also es sind Leute, die Einfluss nehmen. Es sind Leute, die Reichweite viel schon. Aber vielleicht auch noch Aufmerksamkeit, Geld spielt ja auch irgendwie eine Rolle, ne? Weil Träger von vielleicht Werbebotschaften oder so, spielt es auch mit eine Rolle? Oder ist das was, was erst sekundär dazu kommt?
Also ich habe bei meinem Grübeln über was ein Influencer sein könnte, vor allem diese Show auf ProSieben mir angeguckt. Das ist ehrlich gesagt meine wichtigste Quelle. Jene Show, die About You Awards hieß, letzte Woche Donnerstag lief und auf der eine gewisse Frau namens Enisa Amani einen paar Minuten langen Auftritt hatte. Ich habe knapp diese anderthalb Stunden gesehen und eine der Sachen, die mir aufgefallen ist, ist die, dass die Influencer, die da ausgezeichnet wurden und die sind ja irgendwie groß und so die Crème de la Crème sollte das sein, die haben doch sehr hehre Werte. Also die tragen einfach große Werte mit sich. Die wollen das Gute. Die wollen für eine gute Umwelt kämpfen. Die wollen für Diversity stehen und so weiter. Und ich würde das tatsächlich, ich habe gerade schon gesagt, ich mag Worte. Ich höre den erstmal nach. Ich nehme das erstmal ernst. Und stoße dann, wenn ich ein bisschen länger mir das angeguckt habe, stoße ich halt natürlich auf Spannungen. Ne? Also beispielsweise, dass die Greta Thunberg auszeichnen mit einem Award und gleichzeitig, keine Ahnung, ganz offensichtlich nicht sehr umweltfreundlich unterwegs sind und als Ablass 2200 Bäume oder so pflanzen, also um das alles wieder auszugleichen. Aber offensichtlich scheint auch so etwas wie wir tragen hohe Werte mit uns irgendwie zu dieser Sorte von Influencertum zu zählen, mindestens im Selbstbild. Weiß ich nicht, da wird auch immer wieder betont, wie authentisch die sind und wie viel Realitätssinn sie ihren Schäfchen oder Followern oder so beibringen wollen. Also ich würde das mindestens als Selbstbild erstmal ernst nehmen.
Ich glaube, ein wichtiger Faktor ist tatsächlich eben diese vermeintliche Authentizität und diese vermeintliche oder die von den Followern empfundene Verbundenheit, die eben durch diesen Direktkanal, der da aufgebaut wird von den Influencern, von den Fans und den Followern so empfunden wird. Und das zeichnet eben auch die Einflussbarkeit dann dementsprechend aus. Also das ist ja überhaupt der ganze Marketing-Trick. Das ist überhaupt das ganze Erfolgsgeheimnis zum Beispiel von den ganzen Kardashians als Beispiel. Dass Kendall Jenner eine Creme benutzt, darüber eine Insta-Story macht und sagt, hey, liebe Leute, ich bin gerade aufgewacht, ich wasche mir jetzt gerade mein Gesicht mit dieser Creme. Und durch dieses ganz Intime, durch diese ganz enge Verbundenheit mit seinem Idol, man ist ja ganz nah an diesem Kanal, an diesem Sender, der ja kuratiert wird von genau dieser einen Person, denkt man dann, ich möchte dieser Person näher sein, indem ich zum Beispiel diese Creme auch benutze. Oder aber ich glaube dieser Person, was sie sagt, das hat unglaublich viel Kredibilität für mich und deswegen kaufe ich diese Creme auch.
Ja.
Und das ist ja das ganze Erfolgsmodell und Geheimnis von Influencern. Also es ist nicht mal, es muss auch nicht immer kalkuliert sein. Also man unterstellt Influencern eine extreme kapitalistische, neoliberale Auslegung ihrer selbst. Und ich glaube, es ist, wie René aber sagt, sie denken selber, dass sie eigentlich total unbekümmert und gutherzig und hey, ich teile nur, was bei mir funktioniert, das sage ich euch. Ganz so von mir zu euch, zu meinen Fans, die ich lieb habe. Hier, das sind Klamotten, die ich gerne kaufe. Hier, das sind die sozialen Engagements, die ich gerade bestreite. Und diese Kombination eben aus dieser Intimität durch diesen Direktkanal und tatsächlich manchmal aber auch echt so eine gewisse juvenile Arglosigkeit, die da mitschwingt, die eben nicht kalkuliert wirkt, haben Influencer so viel Einfluss und sind aber auch deswegen genauso attraktiv natürlich für die mittlerweile fast als zynisch geltende Werbeindustrie.
Ich würde gerne zwei Spannungen nochmal unterstreichen. Das eine, dieses Sie wollen gute Sachen machen, keine Ahnung, für die Umwelt und gleichzeitig aber fliegen sie nach L.A. für nichts. So. Und das andere, was du gerade gesagt hast, Samira, Authentizität, total wichtig so. Also überall wird immer gesagt, wie echt das alles ist, wie echt, echt, echt. Und gleichzeitig ist mit Händen zu greifen bei dieser Show, die ich da angeguckt habe, die ihr sicher auch gesehen habt, wie gemacht das ist, wie hergestellt ist, wie künstlich das ist, wie artifiziell das ist, alles da dran. Ne? Also die Outfits, darum geht es ja auch, die Reihenfolgen, die spontanen Ansprachen, das spontane, angeblich demokratische Reinholen von Leuten aus dem Publikum, sitzt doch mal bitte neben Boateng für 10 Minuten oder so weiter an meiner Stelle, also eher eine paternalistische Geste, die aber verkauft wird als spontan und authentisch und real. Also mein Punkt an dieser Stelle ist Spannung oder Widerspruch oder sowas. Und ich bin ein bisschen traurig darüber, dass das ein bisschen, wenn ich das so aufzähle, einerseits das Gute, andererseits machen sie die Umwelt kaputt, einerseits wollen sie authentisch sein, andererseits ist es alles radikal künstlich, dass das so ein bisschen nach Verblendungszusammenhang klingt, so nach Lüge und so nach Schein und Sein Unterschied. Das will ich eigentlich gar nicht. Ich will das eigentlich lieber zunächst mal beschreiben, wie es funktioniert. Und ein Effekt scheint mir tatsächlich das zu sein, dass diese künstliche Authentizität, dass die auf irgendeine wundersame Weise zu Bindung beiträgt. Also ich ehrlich gesagt, ich kapiere nicht warum, aber offensichtlich scheint es ja so zu sein, dass diese riesigen Gefolgschaften eine sehr enge Bindung an diese keine Ahnung, wie heißen die denn alle? Lena und Lisa
ist Lena, so ein Zwillingspärchen, genau, diese 16-Jährigen.
Ich muss mal kurz nochmal auf unsere große Frage zurückkommen, nämlich welchen Einfluss InfluencerInnen eigentlich überhaupt haben, weil was wir jetzt machen, ist natürlich, wir analysieren die Spezies der InfluencerInnen und wie sich das entwickelt hat und so weiter und wie die in sich drin funktionieren, aber schon wieder finde ich aus einer, ja, in einer kleinen Distanz wahrscheinlich schon, weil keiner von uns ist so richtig krass Fan von einer Influencerin oder einem Influencer. Zumindest nicht aus der Gruppe der Influencerinnen, die jetzt auch eben Teil waren von der ganzen Aufregung am Wochenende. Wie kann man denn aber dann trotzdem die Frage beantworten, welchen Einfluss sie denn haben? Und zwar außerhalb der Riesenmassen, die sie natürlich hinter sich vereinigen. Würdet ihr sagen, dass Influencerinnen die mediale Öffentlichkeit prägen? Und zwar nicht nur in ihrer jetzt so ein bisschen weggeschoben formulierten Gruppe von Leuten, sondern dass das mehr ist als ein Phänomen, was eben so passiert, wenn Leute gerade auf Mode oder Kosmetik oder Musik stehen?
Ich glaube, es ist repräsentativ für eine Entwicklung derzeit durch die sozialen Netzwerke, die eine Verschiebung der Deutungshoheiten mit sich bringt. Also ich will das Bild mal kurz aufziehen. Auch andere Sender, zum Beispiel Parteien oder eben andere Einzelpersonen oder eben Politiker, nutzen die sozialen Netzwerke, um ihre Followerschaft zu beeinflussen. Also man könnte auch sagen, zum Beispiel Trump ist ein politischer Influencer via Twitter, weil sie dadurch einen Kanal für sich herstellen, dessen Inhalt sie ganz alleine kuratieren und direkt eine Standleitung zu ihrer Gefolgschaft aufbauen. Und das vorbei an der publizistischen Kaste und das vorbei an sogenannten Gatekeepern. Und jetzt haben die sogenannten etablierten Medien die Aufgabe, quasi diese eigenermächtigten Sendestrategien quasi einzelner Personen oder eben die CDU zum Beispiel mit ihrem Newsroom oder einzelner politischer Parteien oder eben prominenter Personen irgendwie wieder für sich zu erobern oder zu greifen oder zumindest eine parallele Wirklichkeit herzustellen, damit man weiß, die Wahrheit ist irgendwo dann dazwischen. Und ich glaube, Influencer jetzt haben noch nicht diesen massiven Einfluss, aber sie sind in ihrer Art und ihrer Strategie zu kommunizieren emblematisch für eine generelle Entwicklung aller Kommunikatoren in unserer Gesellschaft.
Das finde ich spannend, weil es gibt ja schon eine Entwicklung in den letzten Jahren zu beobachten, dass InfluencerInnen sich regulieren, also selbst regulieren oder auch Regeln von außen auferlegt bekommen, zum Beispiel hier in Deutschland, dass sie eben Werbung ganz klar kennzeichnen müssen. Das betrifft ja nur diesen kommerziellen Bereich. Also ich nutze meinen Einfluss, ich nutze meine große Gefolgschaft, um Produkte an den Mann, die Frau zu bringen. Aber die spannende Frage ist ja dann, sind wir vielleicht gerade in diesem Next Level, dass wir auch gucken müssen, was ist denn so eine Art vielleicht entweder politischer oder gesellschaftlicher Einfluss, den diese Leute haben, müssen wir da auch drüber sprechen? Wie schaffen die es, die Verantwortung dann zu übernehmen? Weil im kommerziellen Bereich war es ja auch erstmal so eine Verantwortungslosigkeit, kann man vielleicht sagen. So, es interessiert mich nicht, Hauptsache ich bekomme Geld. Ist das überhaupt möglich, im gesellschaftlichen, im politischen Rahmen da irgendwie zu regulieren?
Also an die Verantwortung der Influencer appellieren quasi. Mit mehr Reichweite kommt mehr Verantwortung.
Genau das Ding, genau, ja.
Ich hoffe, also regulieren klingt ja natürlich immer gesetzlich durchsetzen.
Das ist natürlich schwierig in solchen Sachen, ja.
Genau, und ich weiß nicht, ob sich gesellschaftspolitisch tatsächlich durch den Diskurs sich dann eine Art Medienkompetenz des Kommunikators herausentwickeln wird. Also dass Kommunikatoren selber eine ethische Pflicht erkennen, sich auf eine Art vernünftig und korrekt zu verhalten, die ihre Funktion als Vorbild entspricht.
Aber die sind doch total kompetent. Also Inissa Armani ist super kompetent, indem sie auf ihre Gefolgschaft eingeredet hat. Boris Palmer diese Woche ist super kompetent, indem er, habt ihr alle gesehen, ne? Also so ein Bild gepostet hat von der Deutschen Bahn, wo Menschen nicht nur weiße Hautfarbe zu sehen sind und formuliert sinngemäß als Text dazu, was für eine Gesellschaft soll denn das abbilden, in kritischer Absicht. Also in meiner Interpretation, um Ressentiments anzufachen.
Und schrieb schon dazu, das wird jetzt wieder einen Shitstorm geben.
Genau, das ist das Explizitmachen seiner Medienkompetenz, würde ich sagen. Stimmt. Also ich provoziere und dadurch kriege ich einen Shitstorm. Also ich finde das alles sehr kompetent, was sie machen, und aber ethisch sich dann zügeln, ich glaube, nö, das tun die nicht. Auch Herr Trump ist natürlich super kompetent in dem, was er tut.
Ja, also Kompetenz im Sinne von medienethischer Kompetenz.
Also sich benehmen.
Zu erkennen, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer journalistischen Kunstkritik und einer Person der Öffentlichkeit, die eine Privatperson kritisiert auf ihren sozialen Netzwerken. Dass sie, weil, also jetzt nur um das Beispiel wieder aufzugreifen, hat sie die beiden Kritiken immer gleichgesetzt. Sie hat immer gesagt, warum darf ich mich nicht wehren gegen die Kunstkritik einer Journalistin? Und da fängt ja schon für mich eigentlich ein Kompetenzdenkfehler an, jetzt ohne sie persönlich angreifen zu wollen, sondern generell vom Künstler gegenüber der Kunstkritik, dass man sich wehren muss gegen einen normalen Vorgang des Journalismus. Es ist so, als wäre Kritik als solches unberechtigt. Und diese Einstellung ist aber natürlich bei Leuten, die dann in den sozialen Netzwerken aktiv sind und eben Einfluss haben und validiert werden von ihren Fans, eben durch diese Fan-Feedback-Loops. Das kommt ja noch hinzu. Also sie sind ja auch in einer Welt, in der sie die ganze Zeit umgeben sind von Menschen, die sagen, ihr seid so toll, und dann kommt plötzlich ein Kritiker und sagt, aber ich finde die Arbeit nicht gut. Dann wehren sie sich dagegen in ihrer Selbstwahrnehmung und denken, das ist genau dasselbe, was es aber eben kategorisch gesprochen nicht ist, aber damit man versteht, dass das zwei unterschiedliche Instrumente sind und zwei unterschiedliche Stati, die da aufeinandertreffen, braucht man natürlich eben eine Medienethikkompetenz. Und ich weiß nicht, ob die entwickelt sich ja natürlich im Umgang dann mit dem Medium, aber die dann durchzusetzen, eben regulierend oder erklärend, ist natürlich super schwierig.
Das verstehe ich total. Also und dafür haben wir jetzt da bei diesem Fall Armani Rützel, glaube ich, wirklich was total Drastisches erlebt. Zum einen, dass Frau Armani, indem sie behauptet hat, dass Frau Rützel behauptet hätte, sie, Armani, solle das Land verlassen, mehrfach ihrer halben Million gegenüber, hat sie sich eigentlich mindestens am Rande der Lüge bewegt. Ich frage mich, warum es keiner gesagt hat, sie hat gelogen. Das hat Frau Rützel nie gesagt. Das ist ein medienethisches Problem. Und ein anderes ist, was ich jetzt bei dir auch rausgehört habe, es geht gar nicht so sehr um logisches Argumentieren, um Fakten richtig darstellen, sondern es geht um Kräfteverhältnisse. Mhm. Es geht darum, wer hat die größeren Bataillone oder so, wer kann lauter schreien. So, es geht um Kräfteverhältnisse.
Aber von ganz vielen. Also ich meine, das hast du, Samira, ja auch in deiner Kolumne bei Übermedien nochmal zusammengefasst, diese vielen Stellvertreterkonflikte. Es sind ja sehr viele Menschen rausgekommen und haben sich dazu gesellt und verschiedene Reihen geschlossen. Menschen, die, wie hast du geschrieben, die neuen Medien und deren Künstlerinnen feiern. Andere, die etablierte Medien vertrauenswürdig finden und dort arbeiten. Andere, die sie für gelenkt und manipulativ halten. Also kann man irgendwas Gutes aus dieser ganzen Angelegenheit ziehen? Also ich meine nur so wirklich so zukunftsperspektivisch. Also es gibt anscheinend so wahnsinnig viel zu besprechen. Eine Influencerin hat es in diesem Fall geschafft, wirklich alle aus der Reserve zu locken, die gerade miteinander irgendwas besprechen müssen. Und ist es am Rande noch wenigstens, auch wenn die einzelnen Exzesse darin natürlich total problematisch, ekelig und alles weitere sind, ist es trotzdem noch irgendwas Demokratisches, was vielleicht in Zukunft besser vonstatten gehen könnte?
Es sollte uns, glaube ich, vielleicht daran erinnern oder zumindest eine kleine Mahnung sein, dass wir versuchen müssen, jeden Tag unsere gesellschaftspolitischen Grabenkämpfe ökonomisch auszuwählen. Weil im Grunde genommen ist es ja absurd, dass wir hier diese zum Teil auch Rassismus- und Feminismus-Diskussion haben. Und auf der anderen Seite aber haben wir tatsächlich einen AfDler, der ja in Isamani gerade angezeigt hat und der tatsächlich rassistisch sich geäußert hat. Und wir bekämpfen uns quasi intern anhand dieser identitätspolitischen Fronten und währenddessen vergessen wir dann eigentlich die wahren, also es klingt immer so doof, die wahren Probleme im Land, aber tatsächlich die Probleme wie eben populistische Netzwerke und Aufstieg der Rechten in den sozialen Netzwerken, die ihren Einfluss ernsthaft toxisch benutzen und missbrauchen.
Jetzt haben wir noch eine Minute.
Es ist zum Weinen.
Och Mann.
Ich könnte noch eine Frage stellen.
So, die dann so mit der wir dann so rausgehen?
Keine Ahnung.
Okay,
sag, also
frag, aber schnell.
Ich finde an dem ganzen Vorgang am interessantesten, dass er so lehrreich ist, weil so schrecklich viele Sachen drin stecken. Und was ich mich frage, ist, ob ihr eigentlich auch glaubt, dass Influencer ihre Gefolgschaften einfach anleiten wie Hirten eine Schafherde. Das steckt in ganz vielen dieser Argumentationen und Kommentatoren drin und das glaube ich nicht.
Ich auch nicht.
Ich auch nicht. Schnell, Katrin, schnell, schnell, schnell.
Ich auch nicht.
Schönes Ende.
Aber du hast gemerkt, ich habe gezögert?
Ja, aber ich habe gedacht, du bist auch so ein bisschen so eine Comedian-Person, weil du hast den, das war rhythmisch total gut. Es hat Spannung aufgebaut und dann, kurz bevor die Leitung nach München abgerissen ist, hast du noch dein Ich auch nicht
rausgehauen. Okay, ich lege den Kopfhörer nieder, ich werde jetzt Comedian.
Nein, nein, ich fand's echt gut.
Ich habe gezögert, ich habe ernsthaft gezögert, weil ja, natürlich laufen die nicht einfach denen hinterher, aber der Einfluss ist schon irre groß oder kann irre groß sein. Es gab Ende März zum Beispiel hier auf dem Alexanderplatz 400 Menschen, die sich geprügelt haben, weil zwei YouTuber Beef miteinander hatten. Also es war ein Großeinsatz der Polizei, der dann diese Leute wieder auseinanderbringen muss. Es gab Verletzte und alles pipapo. Und ich glaube schon, die haben teilweise schon Einfluss. Das ist jetzt natürlich ein Extremfall. Mhm.
Ja, ich glaube, das Komplizierte an diesen ganzen Analysen der Influencer-Situation oder was digitale Medien oder Social Media kann, ist ja auch immer, dass man ja ständig wieder auf ganz ureigene Eigenschaften von Menschen stößt. Also Gruppendynamiken und so weiter, die sind ja da und die gibt es ja tatsächlich. Und nur weil der Influencer der Anführer in Anführungsstrichen ist, heißt es natürlich nicht, dass in Teilen wahrscheinlich von der großen Gefolgschaft sich so Gruppendynamiken entspinnen, die sich auch in der analogen Welt immer, also die da auch immer stattfanden. Ja. Ne? Und man aber nur natürlich nicht so ganz genau abschätzen kann, was die Auswirkungen sind und oder was heißt, klingt jetzt auch so, man kann es noch nicht genau abschätzen, aber zumindest beobachten im Moment ja, was es tatsächlich für Konsequenzen hat und wie viel Zeit Leute mit Dingen verbringen, einfach nur oder im schlimmsten Fall sich so Diskursverschiebungen eben ergeben und plötzlich gar nicht mehr ganz klar ist, ob eigentlich noch alle wissen, wie Demokratie funktioniert und wie man freundlich ist und wie man nicht Leute beschimpft ohne Ende.
Oder auch was eine Kritik ist, ne? Eine Kritik an einem Kunstwerk, an einem Schaffen, wie das eigentlich funktioniert.
Ja, ja. Ja. Eigentlich haben wir Mai vorhin ja schon ganz großartig vorgestellt. Kannst du das nochmal im Speed-Tempo machen? Also am Anfang des Podcasts, da haben wir schon mal erzählt, was sie alles macht.
Vielleicht in ganz kurz. Mhm. Doktor der Chemie, YouTuberin mit über 300.000 Followern, in Film und Fernsehen zu sehen und unglaublich klug.
Und wir wollten aber wissen, ist sie unglaublich klug und unglaublich viel zu sehen? Oder ist sie auch Influencerin?
Ja, also ich würde sagen, ich habe das gar nicht so unbedingt in der Hand. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich bin keine Influencerin. Manche wollen das ja nicht gerne sein, das ist ein bisschen negativ konnotiert. Oder manche wollen sich vielleicht auch der Verantwortung entziehen, diesen Einfluss zu haben. Aber wenn mich jemand als Influencerin sieht, dann nehme ich das auch so. Und ich würde schon sagen, dass YouTuber einen Einfluss haben und dessen sollte man sich wenigstens bewusst sein, ja.
Das ist lustig deshalb, weil wir nämlich mit René Agiga und Samira El-Wazir immer über Zahlen gesprochen haben. Also wir haben festgemacht an Zahlen, wer hat wie viele Abonnenten oder Follower. Mhm. Und nach unserer gerade vorhin angesprochenen Definition bist du Influencerin. Über 300.000 Abos auf YouTube. Und
also was ist denn die Grenze? Ab wann ist man?
100.000.
Ach, das ist lustig, weil als ich 100.000 Abonnenten geknackt habe bei YouTube, habe ich ein Video hochgeladen. Das hieß, was bedeutet Reichweite? Da ging es genau darum, dass es bei Social Media ja ständig um Zahlen geht, was mich tierisch nervt. Dabei heißt es nicht, dass Reichweite unwichtig ist, ganz im Gegenteil. Also wenn ich etwas Wichtiges zu sagen habe, möchte ich natürlich so viel Menschen wie möglich erreichen. Oder überhaupt, wenn ich in der Öffentlichkeit bin, wäre es ja Quatsch zu sagen, mir ist egal, wie viele Leute das sehen. Aber die Priorität muss halt richtig rum sein. Also ich muss erstmal etwas zu sagen haben. Und dann kann ich auf die Zahlen schauen und nicht andersrum. Und ich finde es eigentlich sehr schade, dass es bei Social Media und auch bei Influencerinnen und Influencern immer nur um die Zahlen in erster Linie geht. Und ich finde es auch ganz interessant, dass das ja auch, einem ein gewisses Standing gibt. Also bevor ich viele Follower hatte oder viele Abonnenten, fanden alle das immer so etwas seltsam, dass ich YouTube mache als promovierte Chemikerin. Wenn man dann aber 100.000 Abonnenten hat, dann ist das dann plötzlich, dann fragt einen niemand mehr. Und das finde ich schon ziemlich gefährlich, denn meine Reichweite sollte ja nicht meinen Inhalt rechtfertigen.
Sondern umgekehrt.
Genau.
Jetzt hatten wir die Frage nach den Schäfchen und dem Hirten. Also du sagtest ja gerade auch schon, du machst es ja natürlich nicht, um nichts zu erreichen und um bei niemandem anzukommen, sondern es geht ja schon auch um Einflussnahme, um was zu bewirken. Hast du das Gefühl, dass du was bewirkst und ist dieses Bewirken tatsächlich so, dass Leute dir auch, folgen im Sinne von gedanklich folgen oder die Mai macht dies, deswegen mache ich das auch, weil das so toll ist?
Ja, also ich würde auch auf keinen Fall sagen, dass Follower Schäfchen sind. Sind ja jetzt irgendwie keine Lemminge, die in meiner Macht stehen und wenn ich mit dem Finger zeige, dann machen sie, was ich sage. Also im Gegenteil, ich glaube, man sollte gerade die jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauer nicht unterschätzen und den Menschen auch auf Augenhöhe begegnen. Trotzdem, also das Interessante bei Social Media ist, dass ich im Gegensatz zu jemandem, der jetzt nur im Fernsehen ist, viel nahbarer wirke. Und ich wirke schon deshalb authentischer, weil ich das zum Beispiel zu Hause in meinem Zimmer aufnehme, die YouTube-Videos, und dann in meiner Küche stehe. Oder ich merke das auch, wenn ich Zuschauerinnen und Zuschauer treffe auf der Straße, dann bin ich manchmal selbst verwirrt, weil die Leute dann mir dann winken und dann so, Mai, was machst du denn hier? Als wären wir alte Freunde und hätten uns schon lange nicht mehr gesehen, sodass ich manchmal selbst überlegen muss, ob wir uns kennen. Und ich glaube, das rührt schon daher, dass dieses Gefühl entsteht, man würde sich kennen. Und das ist so ein bisschen eine Mischung aus einem Medienmacher, aber auch einem Freund oder einer großen Schwester. Und ich glaube schon, dass das vielleicht unbewusst durchaus beeinflusst.
Und das ist echt interessant, dass du Freund oder große Schwester oder guter Bekannter sagst, weil Das ist, glaube ich, wirklich ein Unterschied zu dem herkömmlichen Star. Also natürlich gibt es ja auch Schauspieler oder Schauspielerinnen, die werden auch erkannt. Und da gibt es auch bestimmt manchmal das verwirrende Moment, hey, kennen wir uns oder habe ich dich gerade einfach nur in irgendeiner Serie gesehen oder so. Aber das ist, glaube ich, da herrschte schon noch eher oder herrscht eher so ein von unten nach oben hinaufgucken zu diesem Glamour-Star. Und dass du aber wiederum selber dich beschreibst als eher so Freundin oder große Schwester oder irgendjemand, der wirklich nah ist, macht es auch was mit dir und auch deinem Gefühl von Verantwortung für diese Leute, die dir nochmal ganz anders nahe kommen und zu denen du ja dann in dem Fall nicht wie vielleicht ein anderer Superstar irgendeine Art von Distanz aufbauen kannst, weil es halt nur deine Fans sind.
Ja, also ich würde schon sagen, dass ich da eine Verantwortung habe und die trage ich persönlich jetzt auch gerne. Ich kann gut nachvollziehen, wenn gerade jüngere Influencerinnen, Influencer sagen, ja, sie möchten kein Vorbild sein, das ist denen zu viel, kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber man kann das nicht einfach ablegen. Man sollte sich zumindest bewusst sein, dass man sicherlich eine gewisse Vorbildfunktion einnimmt, ob man es will oder nicht. Und bei mir kommt ja noch hinzu, dass ich meinen Zuschauerinnen und Zuschauern ja sehr gerne auf Augenhöhe begegne. Also ich mache ja Science-Videos, Wissenschaftsvideos. Und ich gehe da auch gerne in die Tiefe, weil ich einfach weiß, dass die Leute natürlich auch nicht zu dumm sind, das zu verstehen. Und versuche auch mehr Details zu liefern, weil ich wirklich glaube, dass die Leute schlauer sind, als oft angenommen wird. Und ja, ich übernehme die Verantwortung gerne, aber es ist auf jeden Fall auch ein bisschen seltsam, gerade wenn ich zum Beispiel Leute auf der Straße treffe und es dann so eine seltsame Mischung aus, ja, irgendwie teilweise, ja, so manche sind dann auch so ganz aufgeregt, dann kommt man, also als wäre ich irgendein Star, aber gleichzeitig auch gemischt mit, ja, teilweise so ein bisschen Distanzlosigkeit. Nicht unbedingt unangenehm bisher, aber es ist trotzdem seltsam.
Du hast ja gerade schon angesprochen, es gibt eine große Verantwortung. Manche jüngere Influencer, ob jetzt auf YouTube oder auf Instagram, verhalten sich vielleicht nicht unbedingt so, dass sie immer ganz verantwortlich handeln, sondern vielleicht auch manchmal impulsiv, unüberlegt. Dann ist natürlich auch die ganz große Frage mit der ganzen Vermarktung und Werbeprodukte platzieren und so weiter und so fort. Siehst du da auch manche KollegInnen kritisch?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es ohnehin ein bisschen schwierig, Influencer-Marketing. Also natürlich gibt es manche, die das gut machen, die das gut kennzeichnen und die sich mit den Produkten, die sie vermarkten, auseinandersetzen und dann auch nur das vermarkten, wohinter sie wirklich stehen. Aber natürlich gibt es auch viele andere. Und ja, ich meine, auch hier würde ich sagen, die Leute sind nicht blöd. Die wissen, auch die jungen Follower wissen, was Influencer-Marketing ist. Und trotzdem beeinflusst einen das viel mehr, wenn man das Gefühl hat, diese echte Person benutzt dieses Produkt wirklich auch privat. Das ist halt was ganz anderes als Werbung und das sehe ich durchaus kritisch. Und ich bin ja bei Funk und ich persönlich kann mir jetzt keinen anderen Rahmen für mich vorstellen. Also wenn ich jetzt nicht im öffentlich-rechtlichen YouTube wäre, dann würde ich das höchstens als Hobby sehr sporadisch machen, ja.
Wie siehst du denn die Bedeutung von Influencern und Influencerinnen für die mediale Öffentlichkeit? An dieser ganzen Auseinandersetzung vom letzten Wochenende hat man ja auch so ein bisschen so einen Clash festgestellt zwischen offenbar der Selbstwahrnehmung einer Influencerin, die viele Follower hat, die aber dann gegen die traditionellen Medien schießt und sagt, ja, ihr von dem Vorkriegsmedium und so weiter. Also wo es so eine komische Spaltung gibt und offenbar ja auch das Gefühl, es ist nicht eine mediale Öffentlichkeit, wo alle eben verschiedene Medien bedienen. Welche Bedeutung misst du denn dem ganzen Influencer-Bereich zu? Also sind die einfach eine extra Branche oder sollten die eigentlich oder könnten die auch eine größere Rolle spielen in unseren ganzen Diskussionen und Diskursen und Debatten, die wir so führen?
Ich denke schon, dass das alles weiter zusammenrücken wird und sich immer mehr vermischen wird. Genauso wie sich jetzt zum Beispiel Fernsehen und Webvideos immer mehr vermischen und Hybride entstehen, wird es bei Influencern auch so sein. Und natürlich momentan kommen meistens die Influencer in die auch die konventionellen Medien meistens durch negative Beispiele, wie jetzt zuletzt. Aber es gibt ja tatsächlich auch Influencer, die ihre Reichweite sehr verantwortungsvoll nutzen. Vielleicht nicht neutral, aber dafür, naja, sich vielleicht als Aktivistinnen, Aktivisten sehen. Und das sollte man durchaus ernst nehmen. Also man kann nicht einfach sagen, ach, das sind jetzt irgendwelche, das ist jetzt nur Social Media. Also es hat natürlich in der realen Welt und auch in der Medienwelt schon, nimmt viel Platz ein, ja.
Hast du selber für dich so eine Art Kontrollmechanismen oder irgendwelche Regeln oder bestimmte Werte, wenn du ein Video produzierst, wo du sagst, okay, das ist mir wichtig, da passe ich auf, oder wie gehst du da ran?
Ich passe sehr auf, wenn ich meine eigene Meinung sage, dass ich das sehr deutlich mache. Meine Zuschauerinnen und Zuschauer sind ohnehin sehr kritisch und reflektiert, habe ich den Eindruck, aber trotzdem mache ich sehr deutlich, dass ich sage, jetzt kommt meine Meinung, Achtung, das ist jetzt nicht mehr sachlich oder zumindest, das versuche ich schon deutlich zu machen, denn auch wenn Follower keine Lämmer sind, man hat ja eine gewisse Sympathie zu Menschen oder auch zu Leuten, denen man folgt oder deren YouTube-Videos man schaut. Und das ist ja auch wissenschaftlich sehr gut belegt, dass solche Sympathien eben das objektive Denken trüben. Und auch wenn man dann, auch wenn Lämmer dann vielleicht übertrieben ist, so ist es ja klar, dass wenn jemand einem sympathisch ist und man dann seine Meinung sagt, dass viele Leute dann eben sich dieser Meinung anhängen oder das Bedürfnis haben, diese Person zu verteidigen. Und ich möchte eben nicht meine Reichweite nutzen, um meine Meinung den Leuten aufzudrücken, sondern teile die gerne, wenn die eben auch gut begründet ist. Und wenn das etwas sehr Persönliches ist, dann mache ich das auch klar und mache auch klar, dass andere Menschen auch legitimerweise andere Sichtweisen haben können.
Sagte Mai Thi Nguyen Kim hier im Podcast, im Influencer-Podcast.
Ja, werden wir denn jetzt auch groß? Was meinst du, Christine?
Ich weiß nicht genau, ob die anderen, also Mai in diesem Fall, uns mit auf ihre Influencer-Schwingen nimmt.
Wir haben es irgendwie voll verpasst, uns mal die Tipps geben zu lassen, wie man das jetzt eigentlich macht.
Ja, das
ist, oh, wir sind so bescheuert.
Total. Also aber falls, also wir können jetzt ja so tun, als wären wir schon Influencer. Also weil dann würde das nämlich zum Beispiel spektakulär sein, was wir euch jetzt sagen möchten. Ist noch jemand da? Hallo? Naja, jedenfalls, wir haben noch was zu verkünden. Wir als Influencer-Podcast der Kulturpodcast-Welt, ich glaube, wir sind auch einfach die Einzigen, sind zu einem Hörertreffen bereit.
Und zwar auf der Republika hier in Berlin, die ist ja vom 6. bis 8. Mai in der Station Berlin, da irgendwo draußen beim Gleisdreieck. Und da kann man auch uns treffen, am 8. Mai von 14.30 Uhr bis 15 Uhr am Stand des Deutschlandfunk Kulturs. Der ist so ein bisschen da bei der Presselounge,
Also der Deutschlandradio-Stand, der Deutschlandfunk Nova-mäßig aussieht, aber auf jeden Fall gehören wir da auch hin und da sind wir zu finden. Das ist jetzt so eine riesige Ankündigung, dabei ist es wahrscheinlich erstens nur interessant für Leute, die zur Republika kommen und für Leute, die in Berlin wohnen. Aber egal, das klingt so, als würden wir ein Hörertreffen veranstalten. Also ich meine, so richtig wie Podcast-Dings.
Ja, so wie echte Podcasterinnen. Ja.
Sehr gut. Brauchen wir noch ein Fazit für die Influencer-Frage? Welchen Einfluss haben sie? Also die kurze Antwort wäre meinerseits sehr groß. Also schon oder einen größeren Einfluss, als man möglicherweise vermutet, wenn man Bock hat, zu sagen, ach ja, irgendwas mit Influencer. Natürlich, dass da mehr drin steckt als nur irgendwie so ein Phänomen, was vor allem sich mit Werbung und Marketing und Produkten beschäftigt.
Mhm. Ja, ich fand auch sehr schön, wie sie meinte, dass sie das ein bisschen nervt mit dieser Reichweite. Dass es nicht unbedingt gleich was über die tatsächliche Wirkmacht aussagen muss und auch nicht unbedingt, da fand ich einen Tweet von Nicole Diekmann die Woche ganz schön, die gesagt hat, naja, diese ganzen Leute, die hier immer so querschießen, um ihre Aufmerksamkeit zu erhöhen, ist das denn gleichzusetzen mit Relevanz eigentlich?
Mhm.
Vielleicht ist das eine Frage, die wir mal so ein bisschen mit in die Zukunft nehmen können.
Oder für euch heute Abend vorm Einschlafen oder so einfach nochmal drüber nachdenken. Und uns schreiben. lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de ist übrigens unsere E-Mail-Adresse, falls ihr euch auch nochmal äußern wollt. Und außerdem sollt ihr wie immer
uns zur Relevanz verhelfen. Und zwar gerne zum Beispiel auf iTunes. Da kann man Bewertungen abgeben und das erleichtert es dann anderen Leuten, uns zu finden. Auf Spotify kann man, glaube ich, nicht bewerten, aber uns auch hören und vielleicht Freunden und Bekannten Bescheid sagen, dass wir dort auch sind.
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oder vielleicht sogar in echt, wer weiß, nicht wahr? Tschüssi.
Ich finde ja, ich stehe unter dem Einfluss von Influencern, klingt wie jemand auf Drogen.
Ich finde ja auch diese Frage dieses Podcasts, welchen Einfluss haben Influencerinnen, total dämlich, mal unter uns. Weil das heißt doch, welchen Einfluss haben Einflusserinnen?
Einflusshaberinnen.
Irgendwie, naja, das nächste Mal überlegen wir das besser vorher, Katrin.
Ja, ja, entschuldige bitte.
Entschuldige auch. Entschuldige Hörer auch und Hörerinnen, Hörerinnen auch.